Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio ist heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik. Das Interview mit meinem Gast Heini Staudinger, Inhaber von GEA Waldviertler, ist eine Aufzeichnung vom 21. November 2016. Ich habe Heini Staudinger im Waldviertel in seiner Schuhfabrik besucht. Heini macht, was er für richtig hält. Seine Werte machen den Unterschied. Das Thema der heutigen Sendung, kleine Schuhfabrik, große Wirkung. Ich bin viel auf Entdecketour und habe Kunden in Österreich, in der Schweiz und natürlich in Deutschland. Wenn man sich mit besonderen, inhabergeführten Unternehmen beschäftigt, kommt man an dem Unternehmer Heini Staudinger aus dem Waldviertel nicht vorbei. Heini Staudinger hat es geschafft, in Österreich eine erfolgreiche Schuhproduktion aufzubauen und zu erhalten. Der Untergang dieses Handwerks hat nichts mit Qualitätsmangel, Faulheit oder Schlamperei zu tun. Es geht um unfaire Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft. Steuerfreiheit für Konzerne, Niedrigstlöhne, Behördenwahn und irrwitzige Abgabenlasten, besonders auf den Produktionsfaktor Arbeit, nur um einige zu nennen. Heini Staudinger redet über unser absurdes System und zeigt mit seinem Unternehmen, dass es auch anders geht. Heini ist Inhaber von GEA Waldviertler. In den GEA-Läden verkauft Heini seine Schuhe, Möbel, Matratzen, Taschen und Accessoires. Die Schuhe der Marke Waldviertler werden in Schrems produziert. Es gibt 54 Filialen, davon sind 34 in Österreich, 19 in Deutschland und eine in der Schweiz. Dazu gehört der GEA Verlag, in dem die Zeitschrift Brennstoff und das GEA Album erscheint. Es gibt die GEA Akademie und einen Seminarbetrieb in Schrems. Lieber Heini, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein kann. Ich freue mich sehr darüber, über den herzlichen Empfang unten an der Rezeption. Du bist berühmt geworden und du wirst oft Schuhrebell genannt. Bist du ein Rebell?
Ich habe im Laufe der Jahre viele Titel gekriegt und der Rebell ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Und in Grund genommen finde ich das eigentlich komisch, weil mein Rebellentum hat damit zu tun, dass ich mir Geld bei Freunden und Kunden und Mitarbeiterinnen ausborgt habe, statt bei der Bank. Und der Weg dorthin war einfach vorgegeben. Die Banken sind durch Basel II und Basel III immer restriktiver geworden bei der Vergabe von Krediten. Und so wie es uns ergeht es Hunderttausenden Klein- und Mittelbetrieben, das Firmenvermögen steckt im Warenlager und im Firmengebäude. Und mit Basel II und Basel III sind Warenlager für die Bank keine Sicherheit mehr. Das ist in unserem Fall brutal, weil wir haben Warenlager im Wert von 9 Millionen Euro, wo wir von der Bank keinen Groschen mehr kriegen. Und unsere Gebäude sind für die Bank de facto auch nichts wert. Wieso? Weil sie in der Krisenregion Waldviertel stehen. Und so sieht man genau, wie dieses System krisenverstärkend ist. Während meine Privatdarlehen eine heilende Kraft gehabt haben und die Entwicklung unserer Firma ermöglicht haben. Und wie dann die Behörde gesagt hat, das, was ich mache, ist illegal. Da habe ich drauf gesagt, ich lasse mir von euch dieses Modell nicht zerstören, weil dieses Modell funktioniert gut. Und ich werde keine Ruhe geben, bevor mein Ausweg nicht Weg für alle wird. Und in der Zwischenzeit haben wir in Österreich ein neues Gesetz, das heißt das Alternative Finanzierungsgesetz. Und alles, was mir verboten war, ist jetzt allen erlaubt. Und tausende Klein- und Mittelbetriebe haben dieses Modell übernommen und ich freue mich sehr.
Heini bekennt sich zu der Rebellion und es hat auch wirklich viel gebracht. Viele, die jetzt hier in Hamburg zuhören, denen fehlen noch ein paar Hintergründe zu der Geschichte mit der Finanzaufsichtsbehörde in Österreich, die ja durch Heini sehr berühmt geworden ist. Und euch fehlen auch noch Hintergründe zu der, in Anführungsstrichen, Krisenregion Waldviertel. Wir kommen auf diese Themen noch zu sprechen. Und was ich jetzt Heini gerne fragen würde, ist bei diesen Aktionen, bei dem, was du machst, so wie du der Region hilfst und wie du es auch schaffst, Sachen zum Umbruch zu bewegen. Hast du manchmal Angst, Heini?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass das Angstgehen bei mir ziemlich klar ausgefallen ist. Und dann glaube ich aber, dass auch bei Ängstlichen dasselbe Phänomen gilt. Jeder geglückte Schritt in die Angst macht die Erfahrung groß, dass nichts oder nicht viel passiert ist und ist somit auch eine Tankstelle für den nächsten Schritt. Und wenn dann 2, 3, 5 oder 10 Schritte gelungen sind, dann wird die Angst auch weniger. Und oft ist es auch so, dass mit diesen Versuchen Freundschaften und Bündnisse entstehen, die wieder die Angst kleiner machen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass die Angst ein Schlüsselphänomen in unserer Gesellschaft ist und dass es nichts gibt, was uns mehr behindert als die eigene Angst. Und ich glaube, dass man die Angst irgendwie auch ernst nehmen muss. Es funktioniert meistens nicht, wenn man zur Angst sagt, geh schleichtig, geh weg, sondern ich glaube, es ist wirksamer, wenn man sagt, du Angst, du bist ein Teil von mir, ich möchte mit dir ein bisschen reden. Und wenn man die eigene Angst dann besser kennt, dann gelingt es auch leichter, zur Angst zu sagen, geh bitte, geh einmal 2 Schritte weg, weil ich möchte jetzt dafür reden.
Wir haben das Phänomen, dass die Leute vorm Fernseher sitzen und sich Kabarett angucken. Das gibt's auch live und es wird viel geklatscht, es gibt viel Applaus. Es gibt Leute wie Heini, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und es gibt viele andere Unternehmen, die auch darüber reden. Ich frag mich, Heini, du bist jetzt so lange dabei. Ändern sich die Leute? Ändert sich ihr Denken? Merkst du, dass es losgeht in eine bestimmte Richtung?
Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass vor 20 Jahren eine große, satte Zufriedenheit war. Ich habe oft gesagt, meine Eltern haben das verkörpert, dass sie das Gefühl gehabt haben, sie haben es gut erwischt mit Österreich. Wir haben genug zu essen und leben im Frieden und. Und so im letzten Jahrzehnt ist sonnenklar geworden, dass dieser Kurs, auf dem wir da unterwegs sind, in vielerlei Hinsicht gefährlich ist. Und jetzt glaube ich, dass diese Bedrohung immer mehr Menschen unter die Haut geht, oft auch einfach in ihren realen Umständen. Und unter dieser Bedrohung, ich habe das Gefühl, wie automatisch die Suche nach Alternativen stärker wird, aber auch die Sehnsucht nach einer Welt, die nicht nur im zerstörerischen Wettbewerb unterwegs ist, sondern nach einer Welt, wo Mensch Mensch sein kann, was man im Grund genommen, glaube ich, alle in aller Tiefe wollen. Wir haben Sehnsucht, Mensch zu sein.
Du hast es angesprochen, die Menschen fühlen sich ohnmächtig und wissen nicht genau, ob sie tatsächlich was verändern wollen. Und jetzt kommt Heini, der zeigt allen, dass es geht. Deine Schuhfabrik in Schrems wird am meisten bestaunt. Du verkaufst 80.000 Paar Waldviertler und hast inzwischen 250 Mitarbeiter. Wir haben von dir gelernt, dass ein winziger Markteinteil von 0,0004% vom globalen Kuchen, das sind 20 Milliarden Paar im Jahr, einen riesengroßen Unterschied machen. Stimmt das so, Heini?
Ich finde, du hast das sympathisch erzählt. Und jetzt erzähl das schnell. Diese 80.000 Paar, die machen wir da in Schrems. Insgesamt verkaufen wir aber 200.000 Paar. Und diese 200.000 Paar sind möglich, weil wir Kooperationspartner in Ungarn und Tschechien haben. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir diese Partner haben. Nur dank dieser Kooperation war es möglich, dieser explosiven Entwicklung, die wir dem Konflikt mit der FMA zum Verdanken gehabt haben, gerecht zu werden. Und jetzt passiert nur was Wichtiges, was man verstehen muss. Leute, die mit der Schurkbranche nichts zu tun haben, haben gar keine Ahnung, wie wahnsinnig kaputt die ganze Infrastruktur in Deutschland und Österreich in Wirklichkeit ist. Und eine der großen Schwierigkeiten ist, dass es absolut keinen Arbeitsmarkt für Leute gibt, die vom Schuhmachen Ahnung haben. Das heißt, alle, die bei uns arbeiten, sind durch ein Anlernverfahren integriert worden oder sie haben bei uns die Lehre gemacht. Und jetzt im Augenblick haben wir 18 Schuhmacherlehrlinge. Und diese 18 Schuhmacherlehrlinge sind 60% aller Lehrlinge von ganz Österreich, weil es in ganz Österreich nur 30 Schuhmacherlehrlinge gibt. Das heißt, wenn es uns nicht mehr gab, ist gar nicht sicher, ob es die Berufsschule für Schuhmacher noch gäbe. Und so gesehen ist es wirklich ein bisschen eine Arche Noah-Situation, wo wir ganz diszipliniert nachdenken müssen, was müssen wir alles in die Arche mitnehmen, dass es nicht ganz kaputt geht. Und so gesehen freue ich mich sehr, dass wir mit unseren Lehrlingen, glaube ich, einen ganz einen wichtigen Beitrag stiften für Zukunftsfähigkeit vom Schurkmachen in Österreich. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Entwicklung ziemlich schräg und falsch ist, dass alle Schuhe und alle Textilien aus Asien oder irgendwo herkommen, aber nicht mehr von uns. Ich glaube, es ist für die Seele so wohltuend, wenn man spürt, dass das, was wir im Alltag so brauchen, wir Fähigkeiten von Menschen zu verdanken haben, die irgendwie in unserer Umgebung leben und denen ich ins Gesicht schauen kann und irgendwie dieses Leben und Leben lassen, unmittelbar zu erfahren. Während das, was wir da praktizieren im globalen Wanderzirkus um die billigsten Löhne, das ist ja häufig eine Schande, weil das mit Leben und Leben lassen nichts zu tun hat. Die Schuhindustrie ist in der Zwischenzeit unterwegs nach Äthiopien, weil dort die Arbeit Stunde 10 Cent kostet. Und ich sage dazu gern, ich habe diese irren Industrieanlagen, die dort in den letzten Jahren neu entstanden sind, vor anderthalb Jahren mit eigenen Augen gesehen. Und ich sage dazu gern, die Kids in Addis Abeba schauen sie in Smartphone an, welchen Preis die Schuhe in Europa haben, die durch ihre Händearbeit entstanden sind. Und sie sehen im Smartphone, wie dekadent wir leben. Und wir dürfen nicht glauben, dass das eine Methode ist, wie wir Fluchtursachen eindämmen. Nein, im Gegenteil. Diese globalen Ungerechtigkeiten sind Saatgut für Konflikte der Zukunft. Und darum würde ich sagen, wir müssen diese Fluchtursachen in der Dringlichkeitsliste ganz nach oben bringen. Und das ist Gerechtigkeit in der globalen Wirtschaft. Aber verdammt nochmal, auch dieser Waffenhandel, wo sie die Deutschen jetzt ins Spitzenfeld gearbeitet haben. Und nur mal, in Deutschland sehe ich es so, das ist eine Minderheit, die von dem profitiert. Und das ist nicht Ausdruck des Willens des Volkes, sondern einer winzigen Elite, die skrupellos ihren eigenen Vorteil sucht.
Es gibt viele Verbraucher, Konsumenten nennt man sie auch, die könnten andere Einkaufsentscheidungen treffen. Die könnten sich mehr überlegen, wer steht hinter diesem Unternehmen, wie arbeitet dieses Unternehmen. Es ist eine Menge verbunden, auch mit Recherche. Man muss sich ein bisschen dafür interessieren. Auf der anderen Seite können wir auch zusammen so viel verändern, wenn wir uns zusammen mehr füreinander interessieren. Und auch vielleicht uns ein paar Sachen ganz kritisch ansehen. Heini hat es gerade angesprochen, die Chinesen haben jetzt auch das Outsourcing-Geschäft erkannt und lagern aus nach Äthiopien, weil es da noch billiger ist. Es gibt also irgendwo auf der Welt gar kein Ende mehr. Und das betrifft hauptsächlich die Jobs, die sehr arbeitsintensiv sind. Bei uns in Europa ist es so, dass die Arbeit am allerhöchsten besteuert wird. Und dann ist die Frage, warum wundern wir uns eigentlich, dass es so viel Arbeitslosigkeit gibt, wenn der Faktor so hoch besteuert wird? Ich denke, das ist auch ein Thema, Heini, über das du schon mal gesprochen hast.
Wenn wir ein paar Schuhe zur Gänze im Waldviertel machen, dann haben wir allein an den Löhnen der Arbeiterinnen, die den Schuh fertigen, Lohnnebenkosten von 10 Euro das Paar. Der chinesische Schuh hat bis zum 1. Jänner 2011 durchschnittliche Abgaben von 1,25 Euro pro Paar zu leisten gehabt beim Import in die EU. Damals haben wir sagen können, unsere Abgabenlast ist in etwa 8-mal so hoch wie auf dem chinesischen Schuh. Und ich habe damals schon immer gefragt, warum hilft die Regierung nicht zu uns, sondern zu den anderen? Und jetzt ist es so, seit 1. Jänner 2011 sind die Abgaben auf dem chinesischen Schuh auf null gestrichen, während unsere Abgaben nicht dramatisch, aber kontinuierlich weiter wachsen. Die Folgen dieser Rahmenbedingungen kann man überall ablesen. Die Schuhindustrie bei uns ist kaputt. Das Geschäft wird dominiert von Deichmann, Amazon und Zalando. Das sind die drei größten Schuhhändler in Germany. Und in Europa, glaube ich, haben wir 25 Millionen Arbeitslose. Und von den 25 Millionen Arbeitslosen könnten fast 10 Millionen arbeiten, wenn wir Schuhe und Textilien selber machen. So dramatische Zahlen. Ne? Und wieder, die Nutznießer von diesem zerstörerischen System sind eine winzige Clique. Und wenn man sich nachher nur vorstellt, dass diese winzigen Cliquen nicht einmal Steuern zahlen für die Erfolge, die sie mit ihren Firmen einfahren, dann ist das der blanke Zynismus gegenüber denen, die sich bemühen, da mit Fleiß und Engagement Schuhe zu machen, Textilien zu machen oder überhaupt mit Arbeit das Leben zu bestreiten.
Ich habe vorhin gesagt, kleine Schuhfabrik, große Wirkung. Und habe lange überlegt, ob ich sagen soll, lokale Schuhfabrik, globale Wirkung. Und ich glaube, das hat uns der Heini jetzt erklärt. Man kann mit diesem winzigen Marktanteil einen riesengroßen Unterschied machen in der Region. Man kann Arbeitsplätze schaffen in einem Handwerksberuf. Das Waldviertel liegt im Nordosten von Österreich und gehört zu Niederösterreich. 220.000 Menschen leben im Waldviertel. Weniger als 50 Einwohner je Quadratkilometer. Das Waldviertel gilt als strukturschwach. Das ist so ein negativ besetzter Begriff. Das ist wie sozial schwach. Das ist auch Unsinn und eigentlich ein Wort für Menschen ohne Werte. das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Was ist das Besondere am sogenannten strukturschwachen Waldviertel für dich, Heini?
Ich glaube, ihr habt solche Gegenden in Germany, ja. Und zwar häufig entlang der sogenannten alten Zonengrenze. Und zwar, dieser eiserne Vorhang hat alles westlich von diesem Vorhang, eigentlich beiderseitig, waren das dann immer Sackgassen, das Ende der Welt. Und in diesen Sackgassen ist dann so manche Strukturentwicklung ausgeblieben. Und jetzt finde ich ja, das eigentlich bezeichnend für den Wahnsinn in unserer Gesellschaft, dass überall dort, wo die Struktur schwach ist, die Natur schöner ist. Und das ist eigentlich traurig, dass überall dort, wo unsere Gesellschaft erfolgreich ist, macht sie die Natur kaputt. Überall dort, wo sie wirtschaftlich versagt, hat die Natur bessere Chancen. Und so gesehen bin ich eigentlich richtig zufrieden mit dieser Ecke Österreichs und auch mit der Strukturschwäche. Und dann ist noch was ziemlich Witziges. Ich habe in unsere sogenannten GEA-Alpen, das ist unser Werbeheftchen, des Öfteren hineingeschrieben, dass wir im Zentrum Europas sind. Übrigens, Präsident Mitterrand hat immer gesagt, dass Prag das Zentrum von Mitteleuropa ist, was geografisch auch stimmt, aber wir mit unserer westlichen Überheblichkeit haben das vergessen gehabt. Ja? Und jetzt sage ich, wir sind das Zentrum Europas, und zwar, wir sind zwischen Prag und Wien, zwischen Berlin und Budapest und zwischen Kiew und Barcelona. Und jetzt freue ich mich sehr, dass die Leute immer mehr werden, die mir das glauben. Und das ist ein Grund, warum wir hier, wenige Kilometer vor der tschechischen Grenze, mehr als 20.000 Paar Schuhe in einen Ort verkaufen, der im Ortskern nur gut 3.000 Einwohner hat. Und zwar, wir sind ein Wallfahrtsort geworden. Und da sage ich, diese Aura von, dass wir so zu den aussterbenden Tierrassen gehören, hat diese Wallfahrtsstimmung verstärkt. Und weil wir hier so viele Schuhe verkaufen können, ist uns auch das wirtschaftliche Überleben gelungen. Bei Bauern sagt man oft, der Abhofverkauf hilft ihnen beim Überleben, und bei uns ist es de facto auch der Abhofverkauf, der uns dabei hilft. Und ich bin auch der Firmendichter, und mein Sprüchlein dazu heißt: Wenn Waldviertler Waldviertler kaufen, schaffen Waldviertler für Waldviertler Arbeit. Und das ist ein Spruch, der natürlich in jeder Region dieser Erde stimmt. Wenn wir das kaufen, was das Land hergibt in seiner Fruchtbarkeit und was die Fähigkeiten der Menschen mit ihren Können und ihren handwerklichen Leistungen ergeben, wenn wir das kaufen, dann haben wir einen Wirtschaftskreislauf, und dann schafft das Arbeit. Und dann sage ich gern dazu, wenn nicht Waldviertler Waldviertler kaufen, tut es uns auch gut. Und da die Sprecher: Wir wollen euch gute Schuhe geben, denn euer Einkauf lässt uns leben. Und das sagt die moderne Werbung auch oft nimmer, wer denn von der Erzeugung dieser Produkte leben kann. Und da müssen wir zu unserer Schande gestehen, dass die Erzeuger von unseren Konsumgütern oft ja wirklich kaum davon leben können. Und auch da habe ich das Gefühl, auch das ist nicht Ausdruck des Willens der Bevölkerung. Und ohne jeden Zweifel ist der wichtigste Treibsatz, den wir haben, aus diesem Dilemma herauszukommen, unser Spirit und unser Wille.
Da hast du eine super Überleitung gegeben zur nächsten Frage, unser Spirit. Der Heini hat mit seiner Schuhfabrik auch Firmengrundsätze. Das sind richtig gute Grundsätze, die man prima verstehen kann. Und da steht nicht drin, ich will übermorgen Nummer 1 werden, ich muss meinen Gewinn um 20% steigern. Da steht, scheiß die nicht an und sei nicht so deppert. Und der dritte Grundsatz ist die Liebe. Ich habe mich gefragt, was bedeutet deppert für dich?
Die ist witzig. Im Grunde genommen habe ich das Gefühl, es ist mir sonnenklar, was deppert ist. Aber was es genau meint, deppert ist, ein Problem nicht dort auszusprechen, wo es ist, sondern irgendwo anders. Und das Verrückte ist, es ist, glaube ich, eine relativ weit verbreitete Kultur, über Probleme mit allen möglichen zu reden, aber nicht mit den Betroffenen. Und so gesehen würde ich sagen, das ist deppert und die Bitte, bitte sei nicht so deppert hast. Letzten Endes auch, lass uns offen und direkt reden. Auch dann, wenn es zwischendurch einmal weh tut, aber meistens wird es nur bläder. Wenn man hofft, man kann es durch Aufschieben verbessern, funktioniert selten.
Wir machen jetzt Musik. Heini hat sich zwei Musikstücke gewünscht. Das erste singt Heini selbst und es passt hervorragend zu seinem freiheitsliebenden Charakter. Danach spielt Dino Lipati eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Jesu bleibet meine Freude.
Es saß ein klein Wildvögelein auf einem grünen Nestchen. Es sang die ganze Winternacht, sein Stimmtät laut erklingen. Es sang die ganze Winternacht, sein Stimmtät laut erklingen. Oh, sing mir doch, oh, sing mir doch, du kleines wildes Vöglein. Ich will um deine Federchen dir Gold und Seide winden. Ich will um deine Federchen dir Gold und Seide winden. Behalt dein Gold, behalt dein Seid, ich will dir nimmer singen. Ich bin ein klein Wildvögelein und niemand kann mich zwingen. Ich bin ein klein Wildvögelein und niemand kann mich zwingen.
Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Das Thema der heutigen Sendung, kleine Schuhfabrik, große Wirkung. Ich bin zu Gast bei Heini Staudinger im Waldviertel. Im ersten Teil haben wir über Heinis Schuhfabrik gesprochen, vom Rebellentum, ob er manchmal Angst hat und ob er glaubt, dass die Menschen unser jetziges Wirtschaftssystem in Ordnung finden. Wir haben erfahren, was es bedeutet, wenn eine bestimmte Gegenstruktur schwach ist, wie hoch der Faktor Arbeit besteuert wird und was Heinis Firmengrundsätze sind. Im zweiten Teil geht es um die Herstellung, Heinis Gärläden. Wir reden über den Handel und dessen Rolle, über Heinis Begegnung mit der Finanzaufsichtsbehörde, über den Film »Das Leben ist keine Generalprobe« und über den Jakobsweg und über Schwimmen. In den GEA-Geschäften werden natürlich deine Schuhe verkauft, aber es gibt noch viele andere Produkte. Stellst du alles selbst her, was man in deinen Läden kaufen kann?
Nein. Das heißt, ich habe zuerst schon gesagt, wir machen von den Schuhen knapp die Hälfte in Österreich bei uns im Waldviertel. Von den Betten machen wir die Matratzen selber, aber wir haben keine erzeugende Tischlerei. Unsere Möbel werden erzeugt in Oberösterreich, Niederösterreich und in Bulgarien. Und zwar haben wir einen bulgarischen Mitarbeiter, der hat in Wien Wirtschaft studiert und ist da mit Familie hängen geblieben. Und sein Bruder hat eine Tischlerei in Bulgarien. Und wir kriegen da ganz, ganz ausgezeichnete Qualität. Und im Grunde genommen kann ich sagen, es hat sich da eine Freundschaft zwischen den Familien entwickelt. Und dann haben wir ein paar Sachen aus Afrika. Und ein Beispiel, die Maasai machen so spektakulären Schmuck, den dann Männer und Frauen auch im Alltag haben. Und jetzt diesen Schmuck kann man bei uns irgendwie nicht nicht tragen. Das schaut so exotisch aus. Aber sie wollten gern was machen für uns und dann haben wir gesagt, bitte macht so Weihnachtssterne und dergleichen. Und jetzt kaufen wir ihnen da um 15.000 Euro im Jahr so Schmuck, Weihnachtsschmuck, den Maasai-Frauen erzeugen. Das ist erstens einmal dort Fraueneinkommen, über das die Frauen dann unabhängig entscheiden können, was sozial ganz was Bewegendes eigentlich ist, weil die Männer haben immer das Sagen, aber de facto lebt die Familie von der Frau. Ja? Und jetzt, wo die Frauen da selbstständiges Einkommen haben, bewegt es tatsächlich was im Gefüge. Und das Tolle ist, diese 15.000 Euro sind die größten Wirtschaftsaufträge, die jemals in dieser Gegend stattgefunden haben. Und das ist irgendwie ein Erlebnis. Wir haben in Afrika Projekte, die wir unterstützen mit Spendengeld. Aber mindestens so schön sind diese Projekte, wo ein Geben und Nehmen da ist. Und da kriegen wir eben diesen Maasai-Schmuck für Weihnachten, aber auch so handgewobene Tücher. Und das ist natürlich toll, dass wir da in Afrika verhandeln können und dann wirklich auch so relevante Aufträge geben können.
Du liebst ja die Unabhängigkeit und du hast nach Möglichkeiten gesucht, die zu erreichen. Und es gibt so eine Sache im Handel. Wenn man für den Handel produziert oder abhängig ist von einer Distribution, dann wird man wahrscheinlich jedes Jahr gefragt, ob man nicht die Preise weiter reduzieren kann. Der Heini hat sich vom Handel unabhängig gemacht, weil er verkauft nämlich seine Sachen in seinen eigenen Geschäften. Das ist ein gutes Modell. Hast du das so geplant?
Das ist eigentlich spektakulär, was uns da geglückt ist. Die Waldviertler Schuhwerkstatt war 10 Jahre alt, wie ich da zum Arbeiten angefangen habe. Und ich habe quasi die Gea-Läden mit in die Ehe eingebracht. Und ich habe damals 1994 nicht geahnt, dass das die Weichenstellung für die Zukunftsfähigkeit dieser Firma sein wird. Und zwar, in Deutschland und Österreich ist die Schuhindustrie kaputt gegangen, weil ähnliche oder gleiche Schuhe irgendwer auf der Welt die billiger erzeugen hat können. Und so sind viele, viele Fabriken kaputt gegangen. Jetzt haben wir nur in Südeuropa einen Gürtel, wo es nur einigermaßen Schuherzeugung gibt, in Portugal, Spanien, Italien. In Griechenland ist sie durch das Hilfspaket fast zur Gänze ruiniert worden. Aber Portugal, Spanien, Italien hat nur ein bisschen Schuhindustrie. Und jetzt gehen dort die letzten kleinen Schuhfabriken kaputt. Nicht, weil die Qualität nicht stimmt, nicht, weil es keine Kunden gäbe, die die Preise zahlen würden, sondern weil in Deutschland und Österreich genauso der kleine Schuhhandel neben Deichmann und Co. kaputt geht und damit verlieren die letzten Schuherzeuger Europas die letzte Vertriebsbühne, die ihre war. Und zynischerweise können die überleben, die erzeugen und selber vertreiben. Und damit ist klammheimlich eine Arbeitsteilung aufgekündigt worden, die jahrzehntelang funktioniert hat. Nämlich, dass der eine erzeugt und der andere verkauft. Vor 50 Jahren war es unehrenhaft für einen Schuherzeuger, wenn er einen Endverbraucher verkauft hat. Der einzig ordentliche Kunde für einen Schuherzeuger war der Schuhhandel. Und jetzt überleben die, die vom Schuhhandel nicht abhängig sind, weil sie selber den Handel betreiben. Und damit ist eben diese jahrzehntelange Arbeitsteilung aufgekündigt. Und eigentlich, wenn man dann nur betrachtet, was uns mit dem Geld und den Finanzen gelungen ist, da haben wir was Ähnliches. Auch hier ist die Arbeitsteilung aufgekündigt. Die Banken versorgen die Klein- und Mittelbetriebe nicht mehr mit dem notwendigen Geld, das sie für die Entwicklung ihrer Firmen brauchen. Und die, die von den Banken unabhängig sind, denen geht's besser als die, die von den Banken abhängig sind. Und das ist uns dank unseres privaten Finanzierungsmodells eben auch geglückt.
Kommen wir zu dem privaten Finanzierungsmodell. Durch dich ist die FMA, die Finanzaufsichtsbehörde in Österreich, berühmt geworden. Jetzt haben wir in Deutschland überlegt, ob wir auch sowas haben. Und tatsächlich haben wir die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die kennt kein Mensch. Kurz zu deiner Begegnung mit der FMA. Du hast einen Sparverein gegründet, der heißt heute Apfelbäumchen, und die Einlagen deiner Kunden verzinst. Mit den Spareinlagen hast du in dein Unternehmen investiert und dich von den Banken unabhängig gemacht. Das war eine gute Idee, und jetzt frage ich mich, was war daran falsch?
Ehrlich gesagt, ich finde, dass daran gar nichts falsch war, im Gegenteil. Das hat die Entwicklung unserer Firma erst ermöglicht. In Deutschland, weiß ich, ist es nach wie vor sehr restriktiv. Es ist, glaube ich, nach wie vor nicht legal. Und ehrlich gesagt, würde ich jungen deutschen Firmen empfehlen, einen Skandal anzuzetteln, es einfach auf eigene Faust zu machen, bis es zur Anzeige und zum Verfahren kommt. Jeder, der das macht, kann sich der Sympathie der Bevölkerung gewiss sein, weil alle empfinden das als einen Skandal, dass Menschen nicht das Recht haben sollen, ihr selber verdientes oder ihr privates Geld jemanden zu borgen, dem sie vertrauen und dessen Projekt sie sympathisch finden. Im Gegenteil, ich bin fest davon überzeugt, ich habe gehört, dass in Germany die Cashvermögen über 10 Billionen Euro sind. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass mindestens 1 Billion froh wäre, wenn es auf einen lebensbejahenden Ufer landen könnte. Das heißt, wir brauchen Projekte, die lebensbejahend sind, wo Wirtschaft probiert, weniger destruktiv zu sein, wo Wirtschaft probiert, Rahmenbedingungen anzubieten, in denen das Leben, das simple Leben, gut gelingen kann.
Wie ist deine Begegnung mit der Finanzaufsichtsbehörde im Endeffekt ausgegangen?
Bei der ersten Verhandlung im Februar 2012 waren die unheimlich grob zu uns. Ich habe diesen Ton vorher gar nicht gekannt. Sie haben so geredet mit mir: Geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Ich wollte doch nur fragen, wie: Darüber dürfen wir keine Antwort erteilen. Geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Und bei der zweiten Verhandlung, ein halbes Jahr später, sind wir zu siebt hingekommen. Die haben uns schon im Foyer abgefangen und haben gesagt, es dürfen nur drei rein. Daraufhin ist sofort der Streiterei losgegangen. Und dann haben wir die gefragt, wo ist Ihr Anwalt? Und dann habe ich gesagt, ich denke nicht im Traum daran, dass ich einen Anwalt 300-400 Euro die Stunde zahle. Ich bin kein Verbrecher, ich bin kein Betrüger, ich kann gerade schnell zu dem, was ich da habe, und ich brauche keinen Anwalt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, welche drei Leute mitgehen dürfen. Einer war der Chefredakteur von Falter. Da waren sie am Anfang wieder sehr erbost, aber der Florian Klenk war Jurist und hat das sehr sauber argumentieren können, warum er jetzt mitgehen darf. Und die zweite war die Silvi, die wichtigste Mitarbeiterin der Firma. Und mit der Silvi habe ich mir Codewörter ausgemacht, die sie sagen muss, wenn ich recht narrisch werde, wie es mich wieder überholt. Und in der Verhandlung war ich dann grob zu den Beamten und habe gesagt, ich lasse mir von euch dieses Modell nicht zerschlagen. So wie es uns geht, geht es 10.000 Klein- und Mittelbetrieben. Uns ist ein Ausweg gelungen aus dieser Kreditklemme mit der Bankenwelt. Und ich werde keine Ruhe geben, bevor dieser Ausweg nicht Weg wird. Und dann hat es einen Riesenskandal gegeben, der in den Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, überall besprochen worden ist. Und die Geschichte ist so ausgegangen, dass uns die Sympathien gehört haben und nicht der Bankenwelt. Und da sage ich, das war wahnsinnig glücklich. Weil den Zorn auf die Banken, das war nicht meine Leistung, sondern den haben sie die Banken mühselig selber erarbeitet. Und wie ich dann dahergekommen bin und in Konflikt mit dieser Bankenwelt war, haben mir die Sympathien gehört, eben weil die Leute vorher schon einen Zorn auf die Banken gehabt haben. Und letzten Endes war das der Grund, warum das österreichische Parlament nachgeben hat müssen, weil es richtig eine Volksstimmung gegeben hat, die gesagt hat, das ist ein Skandal, dass die Banken, nachdem sie schon die Milliarden versenkt haben, die Bürger zahlen müssen, dass sie dann auch nur das Monopol aufs Geld behaupten können und dieses Verborgen als ihr Monopol behaupten können. Und weil diese Stimmung so stark geworden ist, hat letzten Endes auch das Parlament nachgeben müssen und hat ein neues Gesetz beschlossen, das heißt das alternative Finanzierungsgesetz. Und dieses Gesetz, habe ich gehört, ist in vielen Ländern Europas jetzt vorbildlich, weil die Probleme, dass Klein- und Mittelbetriebe von den Banken kein Geld mehr kriegen, gibt es nicht nur in Österreich, das ist europaweit dasselbe.
Du hast einen Film gedreht. Das Leben ist keine Generalprobe. Du sagst, es geht über den Mut, die Liebe, die Wirtschaft und das Leben. Der Film erzählt deine Geschichte. Ich habe den Film gesehen und du bist in dem Film genau so zu sehen, wie dich viele kennen. Wie gefällt dir das Filmgeschäft?
Ehrlich gesagt verstehe ich vom Filmgeschäft null, aber ich finde ehrlich, dass mir der Film gut gefällt und ich finde, er zeigt, dass es neben dem Mainstream auch noch ein Leben gibt und darin sehe ich eigentlich Ermutigung und darum freue ich mich, dass der Film ziemlich erfolgreich war. Er war im ersten Halbjahr der 6. bestbesuchte Film Österreichs.
Kommt der Film auch nach Deutschland?
Da kenne ich mich nicht aus. Und zwar, ich habe etliche Anfragen aus Deutschland gehabt, aber ich glaube, so ein Film wird ja immer vertrieben über Verleihe. Und da hat es bis jetzt, glaube ich, zumindest keine starke Kooperation sich ergeben, was ich eigentlich schade finde, weil relativ viel Anfragen mir erreichen und es ist auch so, dass wir mit unserer Kernarbeit so viel Arbeit haben, dass ich mich ehrlich gesagt um den Vertrieb von dem Film nicht besonders kümmert. Aber es würde mich schon freuen, wenn er in Deutschland auch mehr gezeigt wird.
Heini, du bist den Jakobsweg gegangen. Ich konnte nicht rausfinden, wann das genau war. Und warum? Und was hast du da gelernt?
Das war im Jahr 2002. Und die Anthroposophen sagen, das Leben spielt sich so in 7 Jahreszyklen an. Und ich war damals 49. Und das war irgendwie ganz seltsam, dass ich so eine innere Bedrängnis gespürt habe. Und auch in Aufgaben in der Firma kein glückliches Händchen gehabt habe. Und dann hat mir ein Freund angerufen, mehr oder weniger zufällig, und hat mir gesagt, er wird in wenigen Tagen aufbrechen, weil er den Jakobsweg gehen will, mit seinem Sohn, den ich von Kindheit an kennt habe und der immer wieder schwer an Psychosen gelitten hat. Und der Richard sagt, er wird in wenigen Tagen Jakobsweg anfangen. Und ich sage, weißt du was, Richard, da will ich mitgehen. Ich habe keine Sekunde überlegt, ob das von Firmenseiten her möglich ist, gar nichts. Ich habe einfach gesagt, da geh mit. Und dann sind wir zu dritt den Jakobsweg gegangen. Und das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und zwar, das Gehen wird dann, finde ich, so was Besonderes, wenn man nicht mehr fragt, ist heute das weder schön oder schier, gefreut es mich oder gefreut es mich nicht, sondern wenn man einfach geht. Ja? Mag kommen, was kommen will, ich gehe. Ja? Und in dieser Selbstverständlichkeit, finde ich, steckt dann eigentlich die Befreiung von dem, was wir in unserem Alltag so sehr gewohnt sind, diese dauernde Wahl von Konsum und noch schöner und noch besser und noch schmackhafter und eben in diesem einfachen Gehen, Gehen, Gehen steckt dann eine Kraft. Ich habe es einmal so erzählt, dass wenn du gehst und nur mehr so dahin gehst wie eine Kuh, die nichts denkt, dann hast du es.
Heini, wofür interessierst du dich sonst noch? Hast du Hobbys, wenn es jetzt nicht gerade um deine Schuhe geht?
Das zeigt der Film eh, dass ich gern schwimmen gehe. Im nördlichen Waldviertel, wir sind da auf der Böhmischen Platte. Und da sagt man, das war einmal ein Gebirge von 10.000 Meter Höhe. Und zwar vor 350 Millionen Jahren. Und dieses Gebirge hat diese Böhmische Platte im Laufe von diesen Jahrhunderten Millionen verdichtet, dass da einer der dichtesten Granite der Welt ist. Und interessanterweise sind die Alpen nur 100 Millionen Jahre alt, während dieses Granitmassiv 350 Millionen Jahre alt ist. Und jetzt gibt's da große Steinbrüche. Und es gibt da viele Steinbrüche, die irgendwann in den letzten Jahrhunderten auflassen worden sind. Und manche von denen haben sie mit Wasser gefüllt und das sind Schwimmbecken in einer Zauberhaftigkeit, die sie gewaschen hat. Und eben meine Geschichte heißt so, der Bill Gates hat erfahren, dass mein Swimmingpool schöner ist als seiner. Und daraufhin hat ihn Neid und Zorn erfasst und er hat Gesandte ausgeschickt, die jetzt im Waldviertel herausfinden müssen, wo denn dieses wahnsinnig schöne Schwimmbad ist. Und jetzt sind diese Gesandten von Bill Gates schon überall unterwegs und sie fragen überall, where is this beautiful swimming pool of Heini? Und wir haben uns aber ausgemacht, dass wir alle dieselbe Antwort geben, nämlich, we don't know. Und damit ist klar, die Moral aus der Geschichte, es gibt Freuden, wo Milliardäre haben den Zugang nicht.
Das Thema der heutigen Sendung war, ihr könnt es euch aussuchen, lokale Schuhfabrik, globale Wirkung oder kleine Schuhfabrik, große Wirkung. Was gefällt dir besser?
Mir hat neulich einer ein Video gezeigt, wie so Dominosteinchen, die immer größer werden und hinten steht dann schon ein ziemlich großer Stein, wie ein ganz ein winziges Steinchen, wenn das zum Kippen anfängt, wirft es das erste Standerl um, das ein bisschen größer ist, das nächste wieder ein bisschen größer und wieder ein bisschen größer und da sieht man, wie dieses kleine Steinchen wirklich so eine erstaunliche Wirkung hat und ein bisschen habe ich das Gefühl, wir müssen schon darauf hoffen, dass so unser redliches Bemühen, das im Gesamten natürlich immer was Kleines ist, eine Wirkung hat. Und da sage ich mir aber oft, selbst wenn wir die globale Wirkung verfehlen würden, wäre das alles nicht umsonst, weil ich finde, dass die Pflege der eigenen Würde ein Mindestmaß von Anstand braucht und auch ein Mindestmaß von Menschlichkeit, weil wir sind Wesen, die anderen brauchen. Und wenn wir das mit Geben und Nehmen ernst nehmen, dann ist es so, dass unser Geben uns quasi die Eintrittskarten gibt, zur Gemeinschaft der Menschen dazugehören zu dürfen. Das meint im Ernst, dein Henny Staudinger.
Dankeschön. Ein winziger Anteil wurde in dem Weltmarkt für Schuhe abgeluchst und alle haben was davon. Heini hat uns gezeigt, dass er in Österreich erfolgreich produzieren kann und dass es möglich ist, Hindernisse zu überwinden, wenn man will. Wenn mehr Leute diesem Beispiel folgen, gäbe es mehr Arbeitsplätze, mehr Leute, die Geld verdienen, mehr Leute, die bei den richtigen Unternehmen mehr Geld ausgeben können, Sozialsysteme würden weniger belastet, Natur und Umwelt entlastet, Arbeit und Handwerk würde wieder wertgeschätzt. Auch der Staat würde profitieren, weil ja Steuern gezahlt werden. Da gibt es so viele offensichtliche Vorteile gegenüber dem heutigen wirtschaftlichen Wahnsinn. Da liegt es nahe, dass wir wieder unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Auf die warten, von denen wir denken, dass sie zuständig sind, ist keine gute Strategie. Heini sagt, alle Krisenregionen dieser Erde sind Traumregionen für Pioniere. Na dann mal los. Wer mehr wissen möchte, findet Informationen auf der Website www.ga.at. Da findet man auch ein Video von Heinis Auftritt bei der Entrepreneurship Summit am 20. Oktober 2013 in Berlin. Und natürlich der Film Das Leben ist keine Generalprobe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.